Willkommen beim Podcast City Transformer mit Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcastes City Transformer. Wir, das sind Franz-Reinhard Habel
und Michael Lobeck.
Wir haben heute zwei Gäste. Es wird eine spannende Diskussion heute geben. Aber bevor wir anfangen, unser Ritual, lieber Michael, was gibt es Neues?
Ja, ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen von Matt Schumer über KI und dass jetzt alles ganz anders wird mit den neuen Modellen, die rausgekommen sind. Jetzt kann die fast alles und in 2 bis 3 Jahren gibt's keine Einstiegsjobs mehr im Bereich Analyse und all diese Dinge. Und wenn wir jetzt uns nicht damit beschäftigen, dann wird alles ganz fürchterlich werden. Es gab relativ schnell auch Artikel, die gesagt haben, ja, das sagt der Schumer immer, das sagt er auch schon seit vielen Jahren und hat noch nie so richtig gestimmt. Aber dennoch war das für mich der Anlass, jetzt mal mir das alles genauer anzuschauen und habe mir jetzt ein Bezahlabo von Anthropic besorgt und habe jetzt die ein oder anderen Datensätze da schon mal durchgejagt und mir das angeguckt und habe auch ein bisschen gelesen in der Zwischenzeit. Besonders interessant fand ich oder anregend ein Buch von Rainer Mühlhoff mit dem schönen Titel weiß ich nicht. Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus, wo er sehr kritisch sowohl grundlegend die Frage stellt, was denn, der gute Mann ist Philosoph, was denn künstliche Intelligenz so ist und macht mit uns und auch als Gesellschaft und wie es gerade auch angewandt wird von einigen. Also da bin ich gerade dran, habe gerade auch einen Blogartikel dazu geschrieben auf meiner Webseite und bin gespannt, was mich da noch weiter so bewegt. Vielleicht können wir da ja auch gleich im Rahmen des Gesprächs noch drauf kommen, welche Rolle das für Kommunalverwaltung schon spielt oder spielen kann oder auch nicht. Hast du auch was Neues, Franz Reinhard?
Ja, ich kann da nahtlos anschließen, was du gerade sagst und befasse mich im Moment ein bisschen jetzt mit Dingen über die Digitalisierung hinaus. Ich glaube, wir reden viel zu viel über Digitalisierung, weil das ist ein Ressourcenthema, was uns wie andere Ressourcen auch inzwischen erreicht hat und natürlich auch weiter gedacht werden muss. Aber eigentlich geht es ja um viel mehr. Es geht um die Frage, wie organisieren wir unsere Verwaltung überhaupt? Was sind unsere Aufgaben? Also Transformation steht im Vordergrund und damit auch Modernisierung und Reformierung. Und das sind Aspekte, die wir im Grunde genommen leider nicht zu stark im Fokus haben. Vor allen Dingen auch nicht sehr schnell sind bei den Veränderungen, die notwendigerweise anstehen. Und ich glaube, wir müssten unser Setup neu konfigurieren, hier mehr Aufmerksamkeit drauf setzen, aber auch in der Umsetzung dann natürlich logischerweise, wie wir unsere Verwaltung in dem Fall, die ja dann eben aus dieser Fragmentierung rausgeholt werden muss, neu organisieren und neu aufbauen. Also mehr Kollaboration, mehr Zusammenarbeit, das sind meine ständigen Themen ja auch. Und das führt uns dazu, auch letztlich 2 Begriffe in den Vordergrund zu nehmen, die lauten Kommune und Handlungsfähigkeit. Und ich glaube, an diesen beiden Worten kann man die Lage Deutschlands in Europa, unsere Zukunftsbetrachtung komplett festmachen. Das würde jetzt zu weit führen, hier einen eigenen Vortrag darüber zu halten, aber auch darüber zu debattieren, wäre sicherlich mal sehr reizvoll in den nächsten Wochen, weil ich glaube, das sind die Kernelemente, quasi die Bausteine, die jetzt auch uns zu neuem Denken veranlassen müssen. Und deswegen glaube ich, all diese Themen, die du angesprochen hast, wie KI und so weiter, sehe ich jetzt nicht mehr technisch nur, sondern ich sehe sie eben auch in der Frage, wie wir unsere Politik, unsere Aufgaben, die wir haben, auch in den unterschiedlichen Einheiten, Bund, Länder und Kommunen neu konfigurieren. Und insofern haben wir eine Jahrhundertaufgabe vor uns, die nicht dazu führen darf, dass wir jetzt wieder lange brauchen, sondern wir müssen natürlich an Geschwindigkeit aufnehmen. Das vielleicht mal so als kleines Intro und Statement zu Beginn unserer Debatte. Wir konnten das jetzt weiterführen, Michael, wollen wir aber nicht, weil wir 2 interessante Gäste haben, die du vielleicht nochmal mit jeweils 2 Sätzen vorstellen solltest.
Ja, ich meine, eigentlich hast du ja, finde ich, ist dein Input schon auch eine gute Überleitung zu den beiden Gästen, weil ich finde, dass wir ja gleich darüber sprechen wollen, was uns vielleicht oder der Kommunalverwaltung hilft, sich auch neu aufzustellen. Also jetzt müssen wir am Beispiel eines Tools, wollen wir das uns angucken heute. Und dazu haben wir als Gäste Herrn Marcel Böttcher, er ist CDO aus Bergisch Gladbach, sagt gleich aber auch selbst noch vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sich. Und wir haben Fabian Seiler von der Firma Factro, nur als kurzen Disclaimer, wir werden jetzt nicht finanziert davon, sondern wir fanden das ein spannendes Beispiel, darum haben wir das mal ausgewählt. Und da Frau Seiler ist bei Factro zuständig, würde ich jetzt sagen, für die Kundenbetreuung. Aber das können Sie gleich auch nochmal sagen, wie Sie das nennen. Starten werden wir mal kurz vielleicht mit Ihnen, Herr Böttcher. Sie sind jetzt CDO in Bergisch Gladbach schon eine ganze Weile, ne? Also jetzt nicht, sind nicht neu im Amt, sondern Sie können schon auf eine Weile zurückblicken. Und wie würden Sie denn sagen, also wie lange sind Sie schon dabei und macht's noch Spaß?
Ja, erstmal schön hier zu sein. Freut mich auch mal Teil so eines Podcasts zu sein. Genau, ich bin seit 2015 bei der Stadt Bergisch Gladbach. Ich komme eigentlich aus der freien Wirtschaft, habe auch dual studiert, großen Versicherungskonzern. Also habe eigentlich so die andere Welt auch kennengelernt, also kenne auch die Unterschiede. Und bin seit 2015 bei der Stadt Bergisch Gladbach und seit 2019 bin ich in der Position des CDOs, also Leiter der Stabsstelle Digitalisierung oder manchmal auch Digitalisierungsbeauftragte. Das Wording etabliert sich gerade so ein bisschen, auch bei unseren Kollegen. Es hat auch ein bisschen gedauert. Und ja, seitdem kümmere ich mich vor allem darum, strategisch, konzeptionell das Thema Digitalisierung voranzutreiben in der Stadt. Aber immer mit dem Schwerpunkt natürlich auch zur konkreten Umsetzung zu führen, weil es bringt nichts, nur darüber zu reden. Man muss die Dinge auch umsetzen. Und das ist dann so mein Steckenpferd an der Stelle.
Okay. Und Frau Seiler von Factro, was ist Ihr Job? Was, vielleicht sagen Sie auch zwei Sätze zu Factro, weil da haben wir, das habe ich jetzt nur so am Rande eingeführt. Was macht Factro und was ist Ihre Rolle?
Ja, gerne. Erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls, heute hier zu sein. Factro ist eine Software fürs Aufgaben- und Projektmanagement aus Bochum. Das heißt, wir entwickeln unsere Software hier und wir unterstützen auch unsere Kunden hier direkt aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Ich selbst bin schon im fünften Jahr auch bei Factro dabei, also auch schon eine Ecke länger und begleite vor allem Neukunden bei den ersten Schritten in Factro. Bin da auch als Produktexpertin tätig, wenn es mal um die, ja, vielleicht etwas kniffligeren Herausforderungen geht und bei dem Transfer, ja, das, was vielleicht vorher in Excel oder einfach auf dem Papier stattgefunden hat, das in die Software zu überführen.
Wir haben ja gerade jetzt schon im Vorgespräch, sondern in dem Statement von Michael und mir gerade vernommen, wie wichtig heute organisatorische Fragen sind. Und wenn ich das richtig verstehe, sind Sie ja sehr stark im Bereich Projektarbeit unterwegs. Also auch die Frage, Projekte zu strukturieren. Das halte ich für einen ganz entscheidenden Schlüssel, auch unsere Arbeit künftig, uns aus den Silos rauszubewegen, mehr uns zu vernetzen, in Projekten zu denken und zu handeln vor allen Dingen. Also auch Wirkungsbetrachtung mit auf den Weg zu nehmen als Ziel am Ende und nicht nur einfach unsere Programme da abarbeiten. Und in meiner Tätigkeit habe ich festgestellt, dass diese Projektarbeit unterentwickelt ist in den deutschen Verwaltungen. Deswegen würde mich von Marcel Böttcher auch interessieren, ist das so? Wie wird gerade im Moment in so einer Stadt, die ja schon mit, glaube ich, 80.000 Einwohnern nicht gerade klein ist, das Thema
Projekt... Viel mehr, Franz Reinhardt.
Viel mehr? Ah ja. Werden wir gleich hören, wie da das Thema Projektarbeit inzwischen gehandelt wird, würde mich interessieren. Das wäre vielleicht ein Thema, wo wir mit einsteigen können.
Ja, gerne. Genau, es wurde gerade schon gesagt, wir sind tatsächlich eine Großstadt. Also wir haben diese Schwelle von 100.000 schon seit langem überschritten erreicht, was auch ein paar Verantwortung, Verpflichtungen einhergehen. Sie kennen zum Beispiel das Smart City Index von der Bitkom. Da ist man automatisch im Rennen mit dabei, wenn man halt diese Schwelle überschritten hat. Und wir haben jetzt ungefähr so 115.000 Einwohner, würde ich mal roundabout sagen. Das einmal kurz zur Einordnung. Und wir haben ungefähr 1.500 Mitarbeitende bei der Verwaltung. Und das ist natürlich gerade, wenn man mit ganz vielen komplexen Aufgaben beschäftigt sich mit Querschnittsthemen, das ist Digitalisierung auf jeden Fall immer. Ist immer ein Querschnittsthema. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man versucht, da mehr Transparenz zu schaffen, mehr Struktur zu schaffen in den Projekten, damit wir auch effizient dann durch diese ganze Zeit der digitalen Transformation kommen. Ich finde es besonders wichtig, dass wir da einen Plan haben. Das war mir auch besonders wichtig am Anfang, strukturiertes Vorgehen zu haben, Leute mitzunehmen, weil wir haben immer bei Digitalisierung, bei Querschnittsthemen, so einen Change-Prozess, der immer mit einem einhergeht. Ist oftmals immer so als Buzzword, aber in meiner Praxis tatsächlich wirklich Realität, dass man da Leute mitnehmen muss und da schafft man am besten oder schafft man sehr, sehr gut, wenn man Leute informiert darüber, was man mit ihnen vorhat, was passiert jetzt als nächstes, was haben wir schon erreicht. Und da kann halt sowas sehr helfen.
Mhm. Mhm. Wie würden Sie denn jetzt, Sie müssen es nicht super kritisch machen, aber ein bisschen mit eigener Selbstkritik sagen, wie ist denn der Stand also in Bergisch Gladbach? Würden Sie sagen, es ist noch ein langer Weg? Weil ich habe einen Blick geworfen auf Ihre E-Government Roadmap. Die ist ja so schön gemacht, dass am Ende alles dunkelgrün ist. Wenn man genau hinguckt, heißt das aber, es ist in Umsetzung. Man weiß noch nicht genau, wie viel davon ist schon passiert. Wie würden Sie es einschätzen? Wie lang ist der Weg noch oder sind Sie schon ganz weit fortgeschritten?
Tatsächlich muss ich konstatieren, dass wir wirklich sehr weit schon sind. Also wir haben schon sehr viel geschafft in den letzten 5 Jahren. Es ist jetzt auch gar nicht so, dass ich irgendwie mein Eigenlob zuschreiben möchte oder mich jetzt loben möchte an der Stelle, sondern grundsätzlich habe ich dann im Vergleich mit anderen Kommunen im Austausch gemerkt, ach, so viel falsch haben wir doch nicht gemacht. Also was haben wir getan in dieser E-Government-Strategie, die 2020 entstanden ist, gerade genau diese Dinge jetzt geplant, die es schaffen, die Digitalisierung voranzutreiben. Das sind zum Beispiel die Grundlagen zu schaffen, dass wir nur noch digital arbeiten in der Verwaltung, nicht mehr mit Papierakten. Und da haben wir natürlich erstmal, wir kennen das in Verwaltung, das Ausschreibungsthema, Vorbereitungsthema, Abstimmen über Strategie etc. Das dauert natürlich seine Zeit. Aber wir haben es geschafft, innerhalb der letzten 2 Jahre 42 Bereiche, also das war so ein großes Ziel für so ein neues Stadthaus, was erstellt werden soll, dass da 2 große Bereiche mit 42 Unterbereichen einziehen, die in 2 Jahren, sind 350 Mitarbeiter gewesen, zu schulen und auf das DMS umzustellen, obwohl wir noch vorher gar keine große Erfahrung damit hatten. Das heißt, wir haben auf dem Weg gelernt in der Umsetzung und haben es trotzdem geschafft, so viele Bereiche umzustellen mit digitalen Posteingang, verschiedene andere Dinge. Ich könnte natürlich viele Sachen aufzählen, aber grundsätzlich muss ich sagen, stehen wir dann doch relativ gut da, auch gerade mit unserer öffentlichen Strategie, glaube ich, was nicht schadet, was auch wieder zeigt, dass ich auch ein Verfechter bin von Transparenz, auch nach außen hin. Wir sitzen alle zusammen an einem Boot, wir müssen zusammen an einem Strang ziehen dabei und dementsprechend bin ich da ein großer Verfechter von.
Frau Seiler, mir fehlt noch ein bisschen die Antwort zum Thema Projektarbeit, mein Lieblingswort, wie Sie es betrachten, wie ist die Einschätzung Ihrerseits in der Verwaltung mit dieser Organisationsform?
Also ich muss ehrlich sagen, egal mit welcher Verwaltung man spricht, da sitzen unglaublich motivierte MitarbeiterInnen, die richtig was umsetzen und was bewegen wollen. Das ist zumindest, wie ich das erlebe, in Terminen, in der Zusammenarbeit mit Factro-UserInnen. Und das, was bisher vielleicht ein Stück weit dann gefehlt hat, zumindest bei denen, die dann mit Factro starten und sich an uns wenden und Unterstützung anfordern, ist, dass das richtige Tool gegebenenfalls fehlt, um die Dinge zu ordnen und transparent zu machen. Also wir sprechen immer vom gemeinsamen Bild, was wir herstellen wollen, wofür eine Projektmanagement-Software natürlich prädestiniert ist. Das kriegt man nicht in E-Mails hin oder mit Excel-Tabellen, sondern man muss das sehen. Und wenn man es sieht, dann kann man auch die Aufgaben viel besser delegieren, verteilen und wirklich die Puzzlestücke im Team verteilen, weil letztendlich ist es ja eine große Teamarbeit, die dann dazu führt, große Projekte umzusetzen, Digitalisierungsmaßnahmen voranzutreiben.
Ist es denn, ich habe sozusagen mich ein bisschen auf Ihrer Webseite umgeschaut und ich habe vorhin schon verraten, ich habe mir auch vor ein paar Jahren Ihr Tool mal als angeschaut, weil ich was suchte. Ich bin aber jetzt selbstständiger Freiberufler und alleine und da war das nicht das Richtige, weil das eher auf Teams zugeschnitten ist und größere Gruppen, sag ich mal. Und da habe ich das Gefühl, also jetzt ja gerade haben Sie auch die beiden, wie soll ich es nennen, die beiden Feinde Excel und Mail genannt, so würde ich es mal flapsig formulieren. Wie gut funktioniert das denn? Also weil meine Erfahrung auch in meiner früheren Tätigkeit in größeren Organisationen, da gab es immer mal irgendwelche Systeme und die sind aber ja so gut, wie die Leute sie nutzen. Und das heißt, wenn ich trotzdem, ich jetzt denke, oh ja, das ist ja schön, jetzt gibt's wieder ein neues Tool, ich probiere das mal aus, aber ich mache trotzdem die Hälfte weiter mit Excel und mit Mail, dann kann das ja Schwierigkeiten geben. Wie gut kriegen Sie die Leute mitgenommen sozusagen? Also vielleicht an beide. Erstmal vielleicht Sie, Frau Seiler, und dann Herr Böttcher, weil das fände ich auch aus Ihrer Sicht spannend, ja.
Ja, gerne. Genau, ein Tool allein löst keine Probleme, das haben Sie schon genau erkannt und das sagen wir auch ganz klar. Es gibt einen Rahmen vor, es gibt eben ein gemeinsames Bild, eine Struktur und was uns natürlich in Faktro super wichtig ist, dass es einfach ist, also dass es intuitiv ist und man eben keine Projektmanagement-Expertise benötigt, um Dinge auch umsetzen zu können. Ich glaube, der ganz große Unterschied in einer Projektmanagement-Software ist einfach, dass es nicht nur Themen visualisiert, sondern auch bei der Umsetzung unterstützt und letztendlich ja auch bei der Auswertung. Und das ist einfach etwas, was ich in Excel nicht hinbekomme. Ne? Das ist eine Tabelle, wo ich entsprechend Daten sehe, aber dann liegt es am Ende des Tages doch wieder bei der Projektleitung, sich die Daten zusammenzusammeln, von Schreibtisch zu laufen und Stände abzufragen. Und genau da wollen wir ja eigentlich rauskommen. Das heißt, ganz klar, das erfordert Teamarbeit, das erfordert auch ja einen gewissen Umstellungswillen, definitiv. Und da ist eigentlich der Erfolgsgarant immer, wenn es Leute in den Verwaltungen gibt, die mit bestem Beispiel vorangehen. Eben genau wie Marcel Böttcher, der das in seinem Team etabliert hat und von vornherein auch gesagt hat, ich möchte ein Tool, ich möchte das anpacken und einmal richtig auf eine solide Basis setzen und es dann weiter ins Team trägt. Das ist ganz klar. Auf diese Leuchttürme sind wir angewiesen in gewisser Weise, um es dann auch auf die einzelnen Schreibtische zu bekommen. Aber ganz oft erleben wir es so, dass da gar kein Unmut besteht, sondern dass man einmal anzünden muss und die Möglichkeiten aufzeigt und es sich dann auch sehr, sehr gut ins Team trägt, Stück für Stück natürlich. Begleitet und da unterstützen wir dann entsprechend auch sehr gerne.
Mhm. Und Herr Böttcher, wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Gibt's Leute, die man schwieriger mitnimmt oder Leute, die machen, sind alle von vornherein begeistert?
Ja, also ich kann erstmal beipflichten. Für uns ist natürlich das Thema unserer Querschnittsarbeit als Stabsstelle Digitalisierung. Wir haben jetzt nicht diese originären Aufgaben, wir haben jetzt keine Fallakten auf dem Tisch etc. Unsere Aufgabe ist tatsächlich auch den Bereichen zu helfen bei ihrer digitalen Transformation, bei ihren Herausforderungen. Wir gucken gerade prozessual auf das Thema Digitalisierung. Für uns ist das Thema ja auch nicht Technik, sondern vor allem das Thema Prozesse. Und genauso ist auch bei Projektarbeit, dass es bei uns auch ganz wichtig ist, dass wir in Prozessen denken und dass es halt möglichst eine standardisiertes Vorgehen ist, was wir halt in der gesamten Verwaltung im besten Fall so umsetzen. Und das Mitnehmen von Kolleginnen und Kollegen bei Einführung von neuen Prozessen ist natürlich immer das A und O, aber auch immer die Schwierigkeit. Also wenn ich gefragt werde, was ist so die größte Herausforderung auch am Thema Digitalisierung? Und ich auch immer erkläre, dass Digitalisierung Prozesse eigentlich bedeutet, sage ich auch mal, dass immer der Faktor Mensch tatsächlich der Faktor ist, der auch am unvorhersehbarsten ist und vor allem auch da ist, wo man auch vielleicht am längsten nochmal bohren muss an dem Brett. Was dann bedeutet, dass man den Leuten, wie auch Fabienne auch gesagt hatte, dass man den Leuten zeigen muss, wo sind die Mehrwerte? Weil ich glaube nicht, dass die Leute die Person einfach bewusst verweigern, sondern es fehlt dann einfach, ist ein Informationsdefizit, ist eine Unsicherheit darüber da, was kommt da jetzt, wie nutze ich das, wie wird sich das auf meinen Alltag dementsprechend widerspiegeln, welche Auswirkungen hat das für mich. Und das muss man einfach darlegen, gut kommunizieren, die Mehrwerte zeigen. Man muss auch selber davon überzeugt sein tatsächlich. Also es bringt auch nichts, wenn ich jetzt etwas einführe, wo ich von nicht selber überzeugt bin, dann kann man es auch ganz schlecht transportieren, das merken die Leute. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man halt sich bewusst vorher entscheidet, was möchte man einführen, um dann auch komplett dahinter zu stehen, weil ein kleiner Zweifel bei Personen, die eh schon zweifeln, führt dazu, dass es halt auch nicht wirklich zur Akzeptanz kommt oder es schwieriger wird.
Aber wenn Sie so ein Tool einsetzen, Herr Böttcher, dann kann es ja sein, dass Sie auch an Grenzen stoßen, die Verwaltungsvorschriften vorgeben, wo Sie auf einmal feststellen, also hier haben wir doch ein bisschen viel Bürokratie inzwischen. Was machen Sie mit solchen Erkenntnissen? Transportieren Sie die weiter in Form von Kongressveranstaltungen oder wo auch immer? Oder nehmen Sie das einfach hin und sagen, ja, ist so, müssen wir mit leben? Oder können Sie daraus auch Erkenntnisse gewinnen, wie Sie die Rahmenbedingungen, die Governance möglicherweise auch weiterentwickeln können? Gibt es ja viele Dinge, die auch in der Eigenverantwortung liegen, die jetzt nicht unbedingt bis ins letzte Detail vorgegeben sind, aber Das heißt also, mir geht es um den Veränderungsprozess, der sich daraus für den gesamten Apparat, für ihre 1500 Leute herauskristallisieren kann, eben solche Fortschritte auch dann zu erkennen und sie auch umzusetzen. Also nochmal die Frage, wenn Sie da an Grenzen stoßen, wie gehen Sie damit um?
Ja, genau. Also die sprechen es an. Ich komme ja auch aus der freien Wirtschaft und ich habe eben, glaube ich, fälschlicherweise gesagt, ich komme von der anderen Seite, sondern wir müssen das auch mehr zusammendenken. Also wir müssen gucken, dass auch freie Wirtschaft und Verwaltung, dass das irgendwie wieder ein bisschen homogener wird. Vor allem halt in den Prozessen natürlich auch, weil der Alltag der Menschen endet halt nicht in den zwei verschiedenen Welten oder Bereichen, sondern es ist halt meistens ein fließender Übergang teilweise. Aber natürlich ist es so, dass in der Verwaltung ganz andere Rahmenbedingungen vorherrschen als vielleicht auch in der freien Wirtschaft und auch ganz andere gesetzliche Vorgaben sind, die einzuhalten sind, die immer bei jeder neuen Beschaffung und Einführung zu prüfen und abzuwägen sind. Und das ist natürlich auch wirklich eine große Herausforderung und das frisst auch Zeit. Muss man ganz ehrlich sagen, da immer darauf zu achten und immer alles zu prüfen. Aber es ist natürlich irgendwann, es hat man so ein bisschen drin und hat so ein Gefühl dafür. Aber es ist schon so ein bisschen, dass man damit umgehen lernen muss, definitiv, und das alles verstehen muss. Es ändert sich ja auch immer sehr, sehr viel in den letzten Jahren, ja, auch im Bereich der Digitalisierung. Welche Möglichkeiten haben wir auch, Unterschriftserfordernisse, ne, auch wegzulassen, etc., etc. Das ganze Thema digitales Dokument, wie rechtssicher ist das Ganze, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was uns natürlich sehr, sehr umtreibt. Und ja, wie geht man damit um? Man muss sich halt ständig informieren und darüber reden. Also wir haben einen regelmäßigen Austausch natürlich über die Themen und das nicht nur in der Stadt selber, sondern dann halt im Kreis oder kreisübergreifend, verschiedenen Kommunen und Städten. Ich denke, das ist auch die große Stärke des kommunalen Sektors, dass man hier kein Konkurrenzdenken hat, wie in der freien Wirtschaft im Zweifel, sondern das ist zumindest meine Realität, dass ich einen sehr guten Austausch habe, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass man halt sich supporten möchte untereinander. Und das ist halt die große Stärke auch dann, die man halt ausspielen muss. Das ist auch nicht direkt automatisch. Und ich versuche da sehr, sehr stark dann in die Vernetzung zu gehen und uns auszutauschen. Und das machen wir intern genauso, dass wir intern auch versuchen, Multiplikatoren für das Thema zu gewinnen und auch natürlich den Verwaltungsvorstand mitzunehmen, weil das ist ein Thema, was von oben natürlich runtergegeben werden muss, mitgetragen muss. Da sind strategische Ziele wichtig. Das heißt, wir haben einmal die Rahmenbedingungen vom Gesetzgeber im Zweifel. Wir haben die Rahmenbedingungen, die man als Verwaltung sich selber auferlegt im Zweifel. Da muss man halt gucken, welche Regeln machen noch Sinn, welche sind selbst auferlegt. Ich sage da nur, ich habe da immer so zwei Spalten. Die eine Spalte ist die ganzen Dinge, die uns Gesetzgeber vorgegeben sind. Die andere Spalte sind die Dinge, die wir uns selber auferlegt haben. Und wir versuchen jedes Jahr immer zu prüfen, sind die Sachen, die wir selber auferlegt haben, eigentlich noch überhaupt sinnvoll? Passt das noch? Oder können wir da was effizienter machen, was wegstreichen? Und das muss man immer wieder tun.
Also ich muss da mal ein Lob aussprechen. Ich hatte vor ein paar Wochen eine Veranstaltung in Siegburg mit den drei CDOs aus Siegburg, aus Bergisch Gladbach und aus Troisdorf oder Troisdorf. Das war beeindruckend, wie sie miteinander harmonieren und vor allen Dingen auch sich weiterentwickeln und ihre Tools, wir werden ja gleich noch über das Stichwort Chatbot vielleicht reden, da auch gemeinsame Aktivitäten auf den Weg bringen und sich austauschen. Also die Zusammenarbeit, die notwendigerweise in den nächsten Jahren verstärkt werden muss, wird in dieser Troika, in dieser Region, die gerade ich genannt hatte, also Bergisch Gladbach, Troisdorf, und auch Siegburg natürlich hier praktiziert. Ich finde das super. Wollte aber noch einmal zurückkommen auf das Thema Projektarbeit, um es dann wieder zu verlassen. Bei dem Thema Projektarbeit, Frau Seiler, wie ist da, wir haben das ja eben schon gehört, der Ansatz der KI-Entwicklung eigentlich? Wenn ich also auf meinen Darstellungen, die ich dann auf dem Bildschirm habe, eben nicht in Excel, sondern in ihrer Funktionalität bestimmte Informationen habe, kann man die auch checken lassen schon mit KI, dass man daraus wieder eine zusätzliche Relevanz gewinnen kann oder entsprechende Hinweise? Also Frage, gibt es da auch eine Verbindung inzwischen zur Außenwelt, die einen da schlau machen kann?
Da geht die Reise auf jeden Fall hin. Wir haben uns dafür entschieden, bei der Entwicklung eines Faktorassistenten in KI-Form erstmal auf die Projekterstellung zu konzentrieren, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade die User, die neu mit Faktro starten, sich unglaublich schwer damit tun, ja, die erste Struktur aufzubauen eines Projektes. Ich glaube, Sie, Herr Habel, haben da auch das Stichwort am Anfang dieser Folge gegeben, Silo-Wissen und Silo-Denken. Wir denken ganz oft erstmal in Fachbereichen, weil das die gewohnte, die antrainierte Art ist, auf Themen zu schauen und überhaupt zu einem Fahrplan zu kommen, zu einem gemeinsamen Bild, wo ich ein Projekt in Phasen betrachte, wo die einzelnen Fachbereiche jeweils an der einen oder anderen Stelle ihre Expertise reingeben, aber ja, wir es erstmal im zeitlichen Verlauf betrachten und als gemeinsames Projekt wahrnehmen. Das ist schon ein unglaublicher Sprung, den man gegebenenfalls da zu Beginn machen muss. Und deswegen ist das der erste Schritt, dass wir die Projekterstellung da entsprechend mit KI unterstützen möchten. Aber die Reise geht da ganz klar hin, dass wir möchten, dass auch die Pflege noch mal mehr unterstützt wird, dass Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden können von einer KI, an welchen Stellen, ja, es vielleicht ein bisschen knarzt gerade in den laufenden Projekten oder Aufgaben, um einfach den Prozess auch noch mal mehr zu vereinfachen und auch effizienter zu gestalten.
Ich finde das eine sehr spannende Frage und würde auch noch mal gerne von Ihnen wissen, Herr Böttger, wie ist denn da der Sachstand, ja, also die Beschäftigung mit der Frage KI in Kommunalverwaltung. Ich frage das auch deshalb nochmal vor dem Hintergrund des von mir schon zitierten Buches von dem Herrn Mühlhoff, weil der ist da ein bisschen skeptisch, sag ich mal. Der ist skeptisch, weil er als grundlegenden Unterschied für sich erkennt, ob das alles so trägt, kann man nochmal in einer anderen Folge sicher eine Stunde diskutieren, dass er sagt, grundsätzlich ist, wie wir Verwaltung bisher kennen, gerade wenn es um sowas geht wie ich stelle einen Antrag und ich kriege was zurück, ja, so, dann kann ich davon ausgehen, dass mein Einzelfall von jemandem mit dem Kriterium, ich sag mal, der Wahrheit in Anführungsstrichen geprüft wird. Also ist das korrekt, was ich da sage? Wie ist das in den Gesetzen? Wie hat es damit zu tun? Und dann kriege ich quasi eine Einzelfallentscheidung zurück, die für meinen Fall stimmt, in der Regel. Sonst kann ich sie angreifen über die ordentliche Gerichtsbarkeit. Und im Falle des Einsatzes der KI, meint er, ist die Neigung sehr schnell da, dass man sich eher mit aggregierten Dingen beschäftigt. Also dass die KI sozusagen sagt, ja, da habe ich jetzt mal so einen Fall, aber jetzt gucke ich mal, wie sind denn die bisherigen Fälle, dann sortiere ich den mal ein und dann gebe ich mal eine Handlungsempfehlung. Jetzt immer noch die Frage, natürlich wird das in Kommunen nicht so gemacht, dass die KI das auswirft, sondern da guckt jemand drüber, wenn man es einsetzt. Aber die These von Mühlhoff wäre, die Gefahr ist viel größer, dass wir sozusagen von der Einzelfallprüfung und dem Wahrheitscharakter kommen zu einem Effizienzgedanken und zu einer aggregierten Einschätzung, die dann auch per Gesetz, per Gericht schwerer zu überprüfen ist, weil ja niemand weiß, was in dieser Blackbox-KI passiert. Also vor dem Hintergrund interessiert mich genau, wie denken Sie darüber? Wie ist auch Ihre Erfahrung im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen? Wo setzen Sie das schon ein oder wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Da könnte ich jetzt sehr ausufern natürlich drüber reden. Ich versuche es kurz zu halten. Darüber können wir eine ganze Podcast-Folge natürlich machen, über zwei. Genau, wir selber schon mal vorweg beschäftigen uns seit 2 Jahren mit KI intensiver. Und wir haben bei uns auch natürlich eruiert, wo macht der Einsatz von KI Sinn, was ist, aber wir haben uns erstmal beschäftigt mit der Frage, was ist überhaupt KI, das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, gemeinsames Verständnis zu schaffen, weil da wird natürlich sehr, sehr viel zusammengeworfen beim Thema KI und auch man muss sich einfach klar werden, KI ist einfach ein Werkzeug, ne? Das ist ja auch so Standard, wenn man immer wieder liest, also es ist nicht tatsächlich der heilige Gral, der jetzt plötzlich alle an Aufgaben abnimmt und auch die Sorge, dass man vielleicht da Rationalisierungen zu erwarten hat in der Personaldecke, das ist auch nicht unbedingt das Ziel, sondern das Ziel ist es tatsächlich mit KI als Werkzeug, die Personen, die vielleicht Prüfungen machen, zu unterstützen, das effizienter und einfacher zu machen. Das heißt beispielsweise wenn es um rechtliche Dinge geht, dann die entsprechenden Gesetzestexte schon mal rauszusuchen, Präzedenzfälle rauszusuchen, um dann eine Abwägung zu treffen. Das heißt, wir sagen, KI muss unterstützen und als Werkzeug gesehen werden und die Verantwortung für den Prozess wird aus unserer Sicht lange Zeit noch bei den Personen selber liegen. Also das heißt, man muss dann schon, wenn man halt die KI nutzt, auch immer sicherstellen, hat man das verstanden, gelesen. Das ist das Gleiche, wenn ich bei Google schon immer recherchiert habe. Vertraue ich den Quellen? Woher beziehen die Quellen ihre Quellen? Also das ist halt, also ist eigentlich nichts Neues unbedingt. Es verführt nur dazu, dass das halt nicht gemacht wird, wenn die Sorgfaltspflicht kommt. Und da müssen wir natürlich auch sehr intensiv schulen. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch immer nicht so, also das wird immer einfach gesagt, aber es ist sehr, sehr wichtig, Personen müssen geschult werden mit diesem neuen Werkzeug, diesem Tool. Man muss umgehen lernen damit. Und dann kann das halt sehr, sehr mächtig sein, beziehungsweise ein sehr, sehr wichtiges Instrument werden in der Verwaltung, auch hier effizienter zu werden und operative Spitzen zu fangen. Wir reden also nicht immer um das Thema Stellen kürzen, sondern es geht hier eigentlich darum, dass wir die Person entlasten, weil wir sind als Verwaltung, das hört man ja ganz viele Kommunen ja auch sagen, einfach in vielen Stellen überlastet, in vielen Teilen und schaffen gar nicht, die Vakanzen aufzufangen. Und da kann es natürlich besonders wirken. Deswegen, ja, es ist ein Risiko da, das muss man abwägen. Und da ist es auch wieder das Thema Prozesse, was ich sagte, KI einsetzen. Man kann nicht eine KI kaufen, auspacken und dann zum Einsatz führen. Eine KI muss genau trainiert werden, gelernt werden, was soll sie tun. Es muss genau beschrieben werden, was soll sie tun, über welchen Weg und wie stellen wir zukünftig sicher, dass dieser Prozess auch beibehalten wird und nicht dann plötzlich KI andere Prozesse ausprobiert und anders arbeitet, als wir uns gedacht haben. Und da muss man sich wirklich im Vorfeld genauer mit beschäftigen. Und deswegen sage ich auch immer, KI bedeutet im ersten Step für uns erstmal ein Werkzeug, was aber auch erstmal angelernt werden muss, trainiert werden muss, wo wir Erfahrung sammeln müssen. Und wir vertrauen der KI jetzt nicht zu 100% in allen Dingen, sondern da, wo es Sinn macht, bei niederschwelligen Dingen. Also ein Beispiel kann ich ja nennen. Wir machen jetzt gerade die Protokollierung von Sitzungen mit KI. Das heißt, dann gibt es halt, da wo Personen 3 Tage vorrang gesessen haben, von Protokoll zu erstellen, von einer Ausschusssitzung etc., das wird dann halt mit der Unterstützung durch dieses Werkzeug der KI, wird das halt einfacher gemacht. Das heißt, da werden Personen erkannt schon an Stimmprofilen, wenn denen zugestimmt worden ist, dann wird automatisch Texte den Personen zugewiesen und man hat kurz Zusammenfassungen zu den einzelnen Personen und man kann der KI auch sagen, in welcher Art und Weise, in welcher Wortwahl, in welchem Ton möchten wir diese Protokolle erstellt haben und dann werden auch dann die Dinge auch angepasst und immer wieder überprüft und die Person, die später das Protokoll dann abschickt, hat aber die Verantwortung zu gucken, passt denn eigentlich an allen Stellen das Wording? Ist dann alles übernommen worden? Und da ist die Verantwortung schon bei der Person noch.
Das ist ein Thema, was auch andere Verwaltungen aufgreifen, weil da die Effizienz auch ziemlich offensichtlich ist. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich viele Jahre auch Protokolle mit erstellt habe und kenne den Zeitaufwand. Ich will aber noch mal kurz beim Thema KI bleiben und das Thema Chatbot ansprechen. Ich schaue mir jede Woche Chatbot-Anwendungen in Kommunen an, die überall jetzt wachsen und sprießen, aber in einem gleichen Korridor sich ungefähr befinden vom Level. Und bei der Veranstaltung, wo ich Sie kennengelernt habe, Herr Böttcher, kam mir der Eindruck, dass Sie da weiter sind, eben in diesen 3 Städten. Unter anderem sagten Sie oder Ihr Kollege, ich weiß nicht mehr genau, wer das war jetzt, dass signifikant auch die Zahl der Telefonate zurückgeht, weil Bürger sich zunächst erstmal informieren über den Chatbot und ihre Informationen und Auskünfte dort bekommen und deswegen nicht unbedingt anrufen müssen. Können Sie das bestätigen? Gibt es da, sagen wir mal, Zahlen, die das belastbar auch machen, die man erkennen kann, was ja ein Riesenfortschritt wäre, auch eben Ressourcen anders einzusetzen und auch an einer Stelle, in dem Fall im Telefonatsbereich, einzusparen?
Auf jeden Fall. Also es ist total spannend. Auch der Chatbot, den wir jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr auf der Webseite haben oder so ein halbes bis Dreivierteljahr auf der Webseite haben, also noch nicht ein ganzes Jahr, der jetzt auch diese letzte Woche sein erstes Gesicht bekommen hat. Das hat eigentlich auch ein schönes Gesicht, den Bergischen Löwen sozusagen als Wappentier, als Logo dann interpretiert. Und wir sehen, wie rege der benutzt wird. Weil wir haben ungefähr im Monat aktuell, und der ist noch sehr, sehr jung und auch gar nicht so groß beworben, 500 Anfragen im Monat über den Chatbot, die reinkommen. Und es steigt auf jeden Fall. Das kann man schon sehen. Wird sehr, sehr gerne genutzt. Und es ist nicht nur das Thema, dass es ein super Angebot ist für Bürgerinnen und Bürger, effiziente Informationen zu bekommen. Wir als Verwaltungen bekommen da auch sehr, sehr wichtige Informationen drüber. Immer der Hinweis natürlich, dass alle Anfragen, die gemacht werden, alle Eingaben anonymisiert sind. Also wir wissen nicht, von welcher Person das jetzt kommt, diese Anfrage. Aber wir wissen halt, wenn häufiger Themen plötzlich präsent sind in den Fragen, das kriegen wir auch analysiert, können wir feststellen, es gibt gerade ein besonderes Thema vielleicht in der Verwaltung. Es gibt gerade ein besonderes Defizit. Also wir hatten zum Beispiel das Thema gehabt bei uns, dass öfter mal Fragen kamen, ich habe mit meinem Freund gestritten, wir sind hier vor der Tür, wir haben es getrennt, ich weiß gar nicht wohin. So, was mache ich jetzt? Das war jetzt nicht nur ein Einzelfall, das haben wir ein paar Mal schon gehört. Das fand ich total spannend und das kriegt man vielleicht so gar nicht direkt mit. Und so bekommt man ein Gefühl dafür, was sind die realen Probleme auch in der Stadt. Und das ist natürlich ein großer, großer Mehrwert auch, wenn wir sowas nutzen können.
Meine Frage konkret, geben Sie solche Erkenntnisse dann auch weiter an die Fachabteilung, die sich möglicherweise mit sozialen Aktivitäten dort um dieses Thema kümmert, dass das nicht nur, ich sag mal, bei Ihnen technisch als interessant betrachtet wird, sondern auch eine Wirkung hat und innerhalb der Verwaltung an die richtigen Stellen adressiert wird, vielleicht sogar auch an die Politik, an den Bürgermeister, an den Rat, je nachdem, um welche Themen es sich handelt, weil Sie ja so eine Art Seismograf sind oder Streetworker, der im Vorfeld antizipiert, was für Probleme auftreten können. Und je frühzeitiger man das weiß, desto besser kann man Lösungen auch aufsetzen, bevor die Dinge irgendwie erst in den Brunnen gefallen sind.
Absolut. Also das ist jetzt auch nicht bei uns jetzt in der Digitalisierung direkt verortet. Wir haben das Ganze angestoßen. Wir sehen uns auch generell als Stabsstelle Digitalisierung, als diejenigen, die anstoßen, die begleiten, gerade bei der Projektanfangsphase, bei der Evaluierung von Trends und Möglichkeiten und das Überlegen, wie können wir den Prozess besser machen. Da gehen wir rein, da unterstützen wir auch bis zur Einführung und meistens dann schleichen uns wieder raus als Digitalisierung, widmen uns dem nächsten Thema. Das ist so ein bisschen unsere Aufgabe an der Stelle. Deswegen auch das Thema Chatbot ist auch ganz klar abgestimmt mit unserer Kommunikationsstelle und die bringt die Themen dann auch oder kanalisiert das dann auch dementsprechend dann zu den richtigen Bereichen, damit es auch da ankommt, wo es dann auch gebraucht wird, die Informationen. Genau, also das ist natürlich ganz klar. Informationen, die da sind, helfen noch nicht. Die müssen auch dahin kommen, wo sie auch gebraucht werden und wo sie verarbeitet werden können. Das haben wir ganz oft in Verwaltung, Datensilos. Und das wollen wir mit dem Chatbot natürlich nicht machen, sondern das ist natürlich etwas, wo wir dann der gesamten Verwaltung draufschauen. Man kennt das Ganze ja von Anregungen, Beschwerdensystemen etc., ne, wo man halt auch Sachen dann auch dementsprechend zuordnen, zuweist. So ist es dann bei dem Chatbot auch. Und da muss man ganz klar sagen, gerade beim Thema Chatbot besonders, da würde ich jetzt mal behaupten, ich habe schon 6, 7, 8 Lösungen getestet, auch längerer Zeitraum, der trennt sich die Spreu vom Weizen, wie gut dann im Backend, also das, was man gar nicht sieht, in der ganzen Konfiguration des Chatbots, in der Analysefähigkeiten, da trennt sich das Ganze. Also da sind manche sehr, sehr stark und helfen dabei, auch genau die Informationen auszuwerten. Das ist eine sehr, sehr wichtige und wertvolle Information, um deinen eigenen Service zu verbessern. Da muss man einfach besonders darauf achten, meiner Meinung nach, wenn man das Thema jetzt wirklich vorantreiben möchte und ernst nehmen möchte.
Der Trick ist ja, ein Satz noch dazu, bevor Michael wieder einsteigt, der Trick ist ja, aus Informationen Erkenntnisse zu gewinnen. Denn Erkenntnisse verändern etwas und die kann man nutzen für bestimmte Dinge. Information alleine ist sehr abstrakt und hat keine Wirkung. Aber die Erkenntnisse, was auch teilweise im Kopf der Menschen stattfindet, wo die KI vielleicht noch nicht so weit ist, aus Informationen Erkenntnisse zu machen, in dem es ist unsere Chance auch dann daraus Nutzen zu ziehen und dann entsprechend zu handeln. Das nur als kleiner Einspann war, Michael.
Ja, ich fand das jetzt interessant. Ich habe noch einen anderen Aspekt, der mich sozusagen bewegt. Für die Frage der praktischen Umsetzung ist ja nicht ganz unerheblich, wie sie wahrgenommen werden, sag ich mal, Herr Böttcher. Na, jetzt habe ich in ihr Organigramm geguckt der Stadt und da sind sie zugeordnet dem Stadtkämmerer. Das ist ja jetzt erstmal keine unwichtige Person. Also da würde ich jetzt mal sagen, sind sie aufgeladen schon mal mit Bedeutung. Das könnte noch beim OB sein, aber so ist auch schon ganz gut. Sie sind nicht in der IT. Also darauf geht ein bisschen meine Frage. Ist das gut oder ist das schwierig? Also ist es sozusagen, weil es gibt ja Teile der Aufgaben, die Sie machen, haben vermutlich viel mit der IT zu tun. Wenn ich es richtig verstanden habe, waren Sie da vorher auch tätig? Das heißt, Sie haben die persönlichen Kontakte wahrscheinlich noch. Aber was ist das, wie schaffen Sie das sozusagen von KollegInnen, ich sage jetzt mal beliebig im Jugendamt, als Hilfestellung und nicht als der wahrgenommen zu werden, der jetzt schon wieder irgendwas mit Digitalisierung machen will?
Ja, also genau. Ich bin beim Stadtkämmerer aufgehangen. Der ist aber nicht nur Stadtkämmerer. Der ist nur ganz, ganz viel alles andere. Also ist auch verantwortlich für den Immobilienbetrieb unter anderem. Andere Dinge auch noch, ganz vieles dabei. Also der macht sehr, sehr viel. Sehr, sehr umtriebig. Ein sehr dynamischer Mensch, wo ich auch sehr, sehr gerne bin, den ich auch so ein bisschen als Mentor sehe tatsächlich. Also ich bin persönlich jetzt nur auf meine subjektive Situation gesehen, sehr, sehr zufrieden, wie das ist. Aber es geht jetzt auch darum, ja auch grundsätzlich ist das Thema Digitalisierung da richtig verankert, verortet. Und genau, die Frage ist eigentlich mal vielleicht vorweg die Abgrenzung zwischen IT und Digitalisierung. Das ist ja das, was mir jeden Tag begegnet. Dieses, dass man nicht genau weiß, wo ist die Abgrenzung? Was ist Digitalisierung? Was ist IT? Man muss auch drüber nachdenken. Das mache ich auch. Ist der Begriff Digitalisierung als Stabstellenbezeichnung noch die richtige? Oder ist es, müsste man es eher funktionaler beschreiben? Nochmal, was ist unser Zweck? Da sind wir auch dran, um das auch einfacher zu machen, die Abgrenzung im Kopf zu haben. Aber grundsätzlich muss man ganz klar sagen, die IT hat einen ganz anderen Bereich. Sie verantwortet die Aufrechterhaltung der Systeme, dass wir auch eine solide und sichere Dateninfrastruktur haben und gewährleistet den Betrieb. Das ist ein ganz anderer Schwerpunkt als bei mir. Und das Wichtige, glaube ich, ist tatsächlich die Verzahnung. Das ist jetzt nicht nur im Bereich der IT-Digitalisierung, aber hier besonders wichtig. Wir haben natürlich sehr viele Querschnittsthemen oder Themen zusammen. Und da ist einfach nur wichtig, wie gut ist die Zusammenarbeit gewährleistet. Es ist eigentlich egal, wo man sitzt. Heutzutage noch viel mehr als früher. Globales Zusammenarbeiten ist ja jetzt eigentlich gang und gäbe. Und wir machen auch viele Videokonferenzen etc. Also man ist eigentlich egal, wo man eigentlich sitzt, tatsächlich auch örtlich gesehen. Es geht darum, wie gut sind die Prozesse der Zusammenarbeit geregelt. Und das ist einfach das A und O und wichtig. Und ich bin ganz zufrieden, der Aufgang zu sein als Stabstelle unter einem Verwaltungsvorstandsmitglied. Das macht schon mal einiges einfacher, beziehungsweise gibt mir auch Rückendeckung bei vielen Dingen auch. Und ich bin direkt auch dran bei Verwaltungsvorstandssitzungen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch Digitalisierung als Top-Management-Ebene auch als Thema setzt. Und ich wäre, egal bei wem, sehr, sehr gerne, also ob es beim OB wäre oder bei anderen Dezernenten, generell die Flughöhe ist, glaube ich, genau die richtige für das Thema. Und wie gesagt, die IT hat einen ganz anderen Schwerpunkt als die Digitalisierung. Und nur die Verzahnung, das ist das Wichtige. Ne?
Wir müssen die Schlussrunde einläuten, weil die Zeit voranschreitet. Und das Gespräch zeigt mir heute, wie wichtig ein Austausch zwischen Wirtschaft als Innovator, sage ich jetzt mal, und Dienstleister und Verwaltung ist als Kunde und Nutzer. Das heißt, brauchen wir nicht eine neue Form von Partnerschaft, trotz der Problematiken. Man darf nicht zu viel Nähe zeigen. Vergaberecht ist das große Thema, wenn man mit Unternehmen vorher redet, etc. Frau Seiler, haben Sie da eine Idee, wie man die Erkenntnisse, die Sie haben, mit den Anforderungen, die eine Verwaltung hat, auch im Vorfeld lockerer, sage ich mal, diskutieren kann, ohne jetzt immer in diese Abgrenzungsprobleme, hier ein Auftrag, hier ein Arbeitgeber und Arbeitnehmer und wie auch immer zu kommen, dass man da eine neue Form findet, wie man das extrem gute Wissen, was deutsche Unternehmen haben, ich denke auch gerade mal ganz klar an Startups, und ich freue mich, dass Sie aus Bochum sind jetzt und eben nicht aus den amerikanischen Bereichen kommen oder aus Asien kommen. Das muss man doch hier stärken, solche Kompetenzen. Haben Sie da eine Idee, wie man das ein bisschen kombinieren kann und daraus gemeinsam Nutzen zieht?
Ja, Vernetzung ist das A und O. Einmal unterhalb der Verwaltung, und das haben wir ganz klar auch so erkannt und versuchen daher ja digital auch deutschlandweit zu vernetzen, auch über Faktro hinaus, mit digitalen Angeboten, Gesprächsreihen etc., weil wir einfach festgestellt haben, dass alle Verwaltungen sehr, sehr ähnliche Schmerzen haben. Und es ist total wichtig zu vermitteln, du bist da nicht alleine mit deiner Organisation. Aber klar, da gehört auch absolut die freie Marktwirtschaft zu, die wir einfach brauchen, um bestimmte Projekte möglich zu machen, zu realisieren. Und ich glaube, auch hier ist ein Vernetzungsangebot die Lösung.
Man hat mich erfreut, dass Herr Böttcher aus der freien Wirtschaft kommt und da auch ein paar neue Impulse und Gedanken auch in die Verwaltung mittragen kann. Das kommt häufiger vor, und ich finde diesen Austausch auch wichtig und notwendig in beide Richtungen, dass man da voneinander profitiert. Michael, vielleicht siehst du das auch so, und wie immer hast du natürlich das letzte Wort auch in dieser Runde hier.
Herzlichen Dank, ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe mir nochmal viele Aspekte gezeigt, wie das alles, ich sag mal, tatsächlich gut funktionieren kann, wie auch diese Zusammenarbeit gut funktionieren kann. Ich fand auch sehr schön, darum haben wir das, glaube ich, auch einfach gemacht, dass Sie ein Anbieter aus Deutschland sind. Das ist, finde ich, in den heutigen Tagen tatsächlich nochmal sehr relevant. Jetzt nicht nur wegen der von mir immer sehr hochgehaltenen DSGVO. Leider zeichnen wir ja mit einem US-amerikanischen Anbieter hier auf. Falls irgendjemand aus der Hörerschaft ein besseren Anbieter aus Europa kennt, mit dem man gut Podcasts aufzeichnen kann, bitte ich um Nachricht. Ja, aber vielen herzlichen Dank dafür an Sie, Herr Böttcher, an Sie, Frau Seiler, natürlich wie immer auch an dich, Franz Reinhardt. Und falls die Hörerinnen und Hörer noch Ideen haben, was sie interessiert, dann melden Sie sich bitte an info@habbelundlobeck.de. Diese Mail erreicht uns beide. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen wunderschönen beginnenden Frühling.